Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans, oder wie wir im Slowenischen sagen würden, Živio Dragi Navijači. Die letzte reguläre Ausgabe der Flugshow steht an, und was sollen wir sagen, die Skisprungsaison 2024-2025 ist mit einem echten Knaller zu Ende gegangen. Umso mehr freue ich mich, Luis Holoch, dass wir das noch am Sonntag besprechen in unserer kleinen feinen Runde, heute mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Luis, also ich freue mich auch sehr, ausgerechnet heute dabei sein zu dürfen, zu können, wie auch immer, weil das erlebt man ja nicht alle Tage.
Das
du noch live vor Ort.
Auch noch live vor Ort. Ich muss wirklich sagen, ich musste mich danach erstmal sammeln, was hier und heute echt abgegangen ist. Das war unfassbar. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt hätte. Weltrekord sowieso nicht. Das war mein allererster vor Ort. Und deswegen schnappen wir uns den gleich mal als Einstiegsthema. 254,5 Meter von Domen Preutz. Wie hast du diesen Flug erlebt und wie hat er das überhaupt vollbracht aus deiner Sicht?
Ja, ich habe ja auch wieder heute wirklich den ganzen Wettkampf live verfolgt, und er hatte ja immer oben, sage ich mal, diesen Wackler, und da hat ja schon manchmal der Trainer nur sich gewundert, dass Domen Preutz trotzdem dann noch so weit runterfliegt, also gerade auch im ersten Durchgang. Und dann haben es die Kommentatoren noch gesagt, wenn der jetzt gerade rauskommt, dann geht's weit. Und dann kommt er gerade raus im letzten Sprung. Also Wahnsinn. Und man muss wirklich sagen, also ich glaube, da muss man wirklich selber viel gesprungen sein. Was er da geleistet hat, das kann man ja auch wirklich nicht üben. Also das passiert ja dann. Und dann zu sagen, ich zuck jetzt nicht, ich ziehe den jetzt gnadenlos durch, wie es der Domen gemacht hat, weil das war schon auf der Geraden. Also dass das überhaupt auf der Schanze möglich ist, so eine Weite zu stehen und zu springen, also 250 wäre ich vielleicht noch mitgegangen, aber ich dachte schon, bei 245, viel weiter geht es nicht mehr. Also der muss ja nur noch weiß gesehen haben. Und dann die Landung so zu machen, dass er gleich die Arme vornimmt, weil man hat ja gesehen, er landet und war eigentlich sofort über die Sturzlinie. Also es hat irgendwie alles zusammengepasst. Es hätte auch nicht mehr Aufwind sein dürfen. Also man muss auch sagen, da lief alles zusammen. Man muss auch sagen, Respekt an die Jury, dass sie das so zugelassen haben. Aber ich glaube, es war auch vielleicht der einzige Springer neben Stefan Kraft mit der Flugkurve, der so einen Sprung auch so weit stehen, also springen kann und stehen kann. Wir haben es ja bei Jan Hör gesehen, er hat bei 242 Meter gezuckt, was ja auch verständlich ist. Wenn das passiert, also dass man da so das gnadenlos durchzieht, also kann man nur einen Hut ziehen. Also auch wenn man vielleicht größere Chancen gibt, aber den Weltrekord kann man gar nicht hoch genug anerkennen, das im letzten Sprung nochmal so rauszuhauen am Ende der Saison und eigentlich auf eine Chance, das, also so eine Weite zu erzielen, wo man eigentlich sagt, da steht man eigentlich nur noch.
Ja, absolut. Also ich bin da vollkommen bei dir. Außer ihm gibt's für mich keinen, der das noch so in der Manier hätte machen können. Vor allem, wie geschickt er auch vermieden hat, dass er mit irgendeinem Körperteil den Schnee noch berührt, dass er die Hände, wie du sagst, nach vorne nimmt und quasi auf die Knie legt, mehr oder weniger. Das ist ja auch eine Körperbeherrschung. Da muss er schon ein extremes Talent für haben. Und ja, diese Bedeutung von dem Weltrekord, die kann man weder für ihn persönlich noch für Planica und vor allem für das Land Slowenien gar nicht hoch genug hervorheben. Also sie haben alle gesagt, wir haben jetzt knapp 15 Jahre drauf gewartet, drauf hingefiebert und gehofft, dass es jetzt irgendwie mal klappt, dass der Weltrekord nach Hause kommt. Und dann schafft es noch einer von ihren Athleten, und das in dieser Manier. Das ist wirklich ja, ein großes Stück Skisprunggeschichte, was wir da heute erleben durften.
Ja, ich habe dir ja gleich auch geschrieben, sowas kann man sich gar nicht ausdenken, weil man muss ja mal überlegen. Letzter Sprung, dann ein Slowene. Er springt noch mit slowenischem Material, also mit Slatner, Bindung und ich glaube sogar Ski.
Ja, genau.
Und dann noch ein Planitzer. Also das Ja, und dann, wie er gelandet ist, als wenn er es gewusst hätte, er macht jetzt diesen Weltrekord. Als wenn er schon oben sich vorbereitet hätte auf die Landung gefühlt. Aber er hat es ja auch schon gezeigt, was er für Talente hat, wer den Ski in der Luft packen kann. Ich glaube, das war auch in der Saison. Den Ski ranholen kann in der Luft, um da einen Sturz zu vermeiden. Und wenn wir mal gucken, wo der Dom Preot am Anfang der Saison war, insgesamt das slowenische Team, und was er aber seit Februar gewonnen hat, also schon. Also bevor der Weltmeistertitel dann passiert ist, was ihm, glaube ich, auch keiner zugetraut hätte. Und was er dann alles gewonnen hat, also was er jetzt für Punkte gemacht hat, nur in den letzten Wochen, dann hat er jetzt ja auch noch Planitzer 7 gewonnen, hätte er eigentlich auch fast die War Air noch gewonnen. Also das ist schon Wahnsinn, was der Dom Preot für Selbstbewusstsein bekommen hat und was der für einen Endspurt hingelegt hat.
Ja.
Also größten Respekt. Und wo sind jetzt zwei Weltrekorde? Bei Familie Preot.
Tja, sowas aber auch, ja. Das dritte Familienmitglied, ja, ne? Denn Peter, der älteste Bruder, war ja der erste Mensch, der über die 250 gesegelt ist. Also das ist ja auch eine Geschichte, die die Springer-Familie da wieder schreibt. Und ja, Skiflug-Weltcupsieger ist er obendrein auch noch geworden heute. Also hat er sich auch noch eine kleine Kristallkugel geschnappt. Da wirkt er noch so ein bisschen überfordert. Ich dachte, er beißt da gleich rein vor lauter Euphorie. Also das war auch irgendwie ein schönes Bild. Und man muss ja sagen, es hat das slowenische Wochenende ja gut eingerahmt. Denn schon am Freitag gab es ja einen Doppelsieg durch ihn und Angela Niszek. Und am Sonntag haben sie es jetzt umgedreht. Also sie haben sich die Siege in Anführungszeichen fair aufgeteilt. Für Laniszek sogar ja noch umso wertvoller eigentlich, dass er das heute geschafft hat, denn er hat ja eine ziemlich lange Wartezeit gehabt und ist trotzdem bei sich geblieben und hat auch den zweiten Durchgang gewonnen, wie den ersten davor auch schon.
Ja, auch nur größten Respekt. Ich glaube, er war ja auch oft davor, jetzt zu siegen. Auch am Freitag war er eigentlich schon so weit, dass er endlich seinen Weltcup wieder gewinnt. Und nach so einem Hype, also er wird ja auch mitbekommen haben, was da los war und natürlich länger gewartet. Und er wusste auch, alles dreht sich jetzt um Dom Preots und er ist mega weit gesprungen und die Jury musste dann runtergehen. Von Angela Nisek musste man auch sagen. Und dass er dann nochmal so einen raushaut und ja, gewinnt. Ja, es sollte so sein, dass die beiden in der Reihenfolge, glaube ich, springen, weil ich glaube, wenn erst der Angela nicht weggesprungen wäre, wären sie vielleicht vom Domen runtergegangen, weil sie
Ja.
gezwungen gewesen wären. Also es war Drehbuch, also besser kann man es nicht schreiben. Und weil du auch gesagt hast, mit Domen Preus, der wollte am besten da in die Kristallkugel beißen. Ich glaube, in dem Moment hat er hat das schon realisiert, aber also ich kann das ja nur als Athletin sagen, als ehemalige. Ich glaube, was da abgefallen ist von ihm nach den ganzen Wochen, was ich ja schon gesagt habe. Also ich glaube, jetzt die nächsten Wochen, was da jetzt erstmal alles sacken wird, auch wenn er dann bestimmt wieder von Termin zu Termin rasen wird, weil ich denke, es werden ihm so viele Ehrungen jetzt vor der Tür stehen und ja, da Wahnsinn. Also ich glaube, da kam jetzt einfach alles raus und das wird auch noch eine ganze Weile brauchen. Und vielleicht ist es für ihn jetzt auch genau richtig, dass der Weltrekord im letzten Sprung passiert ist, dass er gar nicht morgen nochmal skifliegen muss, sondern es jetzt einfach genießen kann und jetzt auch einfach mal einfach durchatmen kann.
Seine Knie werden es ihm, glaube ich, auch danken, denn das ist natürlich schon ein ziemlich heftiger Impact gewesen, den er da durchstehen musste. Und ja, die hat heute ja eigentlich im Prinzip schon angefangen mit dem Siegerehrungsmarathon. Das Medieninteresse war unglaublich groß und dann war es müsste 2 Stunden nach Wettkampfende gewesen sein. Als sie aus dem Pressezentrum kam, ist ja neben der Haupttribüne rechts der Schanze eine Bühne aufgebaut, da wo jedes Jahr sehr bekannte slowenische Acts spielen. Und da spielte gerade eine Volksmusikgruppe und die haben da wirklich den Bär zum Steppen gebracht. Und auf einmal tauchten die Jungs da irgendwie auf und haben mit denen zusammen ein paar Stücke gespielt und auch gesungen. Ich war ganz überrascht, wie gut Angela Niszek singen kann. Also da haben sie die Sau schon mal schön rausgelassen und das sei ihnen auf jeden Fall auch vergönnt. Und es gibt keinen besseren Ort für das als Planica, selbst wenn du nicht Slowene bist. Das kann man, glaube ich, behaupten. Das habe ich von sehr vielen Leuten gehört an diesem Wochenende.
Ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das ganze Wochenende, es gab irgendwie keine Verlierer. Irgendwie hatte jede Mannschaft nochmal ein bisschen seine Highlights, sei es die Polen mit Platz 4 insgesamt sehr gut verkauft, dieses Wochenende nochmal, wenn man die ganze Saison betrachtet. Irgendwie gab es dieses Wochenende keine Verlierer. Selbst die Norweger mit dem sehr, sehr jungen Team haben sich da auch, sage ich mal, gut präsentiert. Und ich glaube, das ist ja auch gerade nicht leicht für die, die dort starten müssen. Und ja, jeder hat irgendwie nochmal seine besten Flüge gezeigt. Viele haben ja auch heute nochmal ihre Bestweite, also ihr Personal Best verbessern können. Also gerade heute war nochmal ein schöner Flugtag. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ein Wermutstropfen war, war das Wetter. Aber das kannst du ja, glaube ich, besser.
Oh, ich muss wirklich
beschreiben.
sagen, ich bin jetzt das siebte oder achte Mal hier und so schlecht wie dieses Jahr war es noch nie. Man hat so zwischenzeitlich gezweifelt, so, was stimmt denn da eigentlich nicht? Aber heute hat man dann gemerkt, okay, irgendwie waren es die Leiden auch so ein bisschen wert dann hinten raus, dass man diesen Abschluss dann noch hatte. Und ja, unterm Strich war es ein schönes Wochenende zum Zuschauen und ganz wie du sagst, sehr, 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 sehr eindrücklich. Und ja, wer sich interessiert dafür, wie es gerade bei den Norwegern aussieht, dann verlinke ich euch gerne den Artikel zu dem Interview, was ich mit Sindre Øvind Jørgensen gemacht habe. Der hat da ganz schöne Dinge erzählt, wie es auch im Zwischenmenschlichen untereinander läuft. Also da könnt ihr gerne mal reinlesen. Und ja, den einzigen Wermutstropfen für die Slowenen gab es tatsächlich im Teamfliegen. Da sind sie nicht über den dritten Platz hinausgekommen, doch ziemlich überraschend, fand ich. Unterm Strich muss man so ehrlich sein, da lag es leider am Startspringer Lovro Kos, dass es da nicht für mehr gereicht hat. Denn vor allem dessen zweiter Versuch auf nur 193 Meter, das war dann unterm Strich zu wenig. Und auch,
Aber man hat es ihn auch angemerkt, er ist ja fast im Boden versunken. Also da tat
ja,
mir dann schon
das,
richtig leid. Ich meine,
ja.
klar, sie hätten noch Dritter werden können, aber ja, es ging jetzt zum Glück nicht um, sage ich mal, Platz 1, dass es dann an ihn hing. Und man muss ja sehen, es lag ja jetzt nicht nur an dem Sprung oder an dem Wochenende. Es hat sich ja in der Saison angesammelt. Also das darf man dann immer nicht vergessen. Aber na klar, wenn du der Athlet bist, an den es jetzt gefühlt hing, das stimmt ja so auch nicht. Aber in dem Moment, er tat mir wirklich leid. Und wenn wir gesehen haben, wie er heute geflogen ist, dann wären sie mit den Sprüngen locker auf Platz 1 gewesen und wären noch an Norwegen vorbeigezogen. Aber ja, solche Tage gibt es. Vielleicht war es auch gut, dass die Slowenen gestern in Anführungsstrichen nur Dritter waren. Ich glaube, das hat sie heute nochmal extrem gepusht.
Aber ganz sicher, auf jeden Fall, ja. Und ja, dann sprechen wir über die Siegernation des Teamsprings. Das war dann doch relativ wenig überraschend. Österreich mit dem neuen Gesamtweltcup-Sieger Daniel Schofenig, der das Ganze an seinem 23. Geburtstag klargemacht hat und das noch mit fünfmal der Höchstnote 20, ja auch eine Seltenheit im Skisprungzirkus. Dann ein bisschen ironisch, dass es dann an dem Tag nur zu Platz 4 gereicht hat, aber ich denke mal, das wird ihm herzlich wurscht sein, denn er hat die Auszeichnung geholt, die wir ja allgemein als die wertvollste einzustufen wissen, denn war in diesem Winter in Summe der beste Skispringer.
Ja, sonst würde er jetzt nicht ganz oben stehen. Er hat sich ja auch kaum irgendwas, sage ich mal, im Negativen geleistet. Vielleicht jetzt das Einzige, was vielleicht bei ihm nicht zusammenlief, war irgendwie in Trondheim. Ich glaube, das waren einfach nicht seine Chancen. Vielleicht tat ihn auch die 2 Wochen Pause nicht gut, hatte ich so das Gefühl. Ich glaube, für ihn wäre es besser gewesen. Er wäre da einfach weiter in diesem Trott geblieben. Aber wenn wir sehen, was er gewonnen hat, ich glaube, die 4 Schanzentournee, nee, damit hat er gar nicht mehr gerechnet, dass er die gewinnt. Dann hat sich ja angedeutet, dass er auf einmal Gesamtweltcup gewinnen kann. Und hat das halt durchgezogen bis zum Schluss und auch nur herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die sich keiner ausmalen kann, ausdenken kann. Ausgerechnet zu seinem Geburtstag macht er wirklich den Gesamtweltcup klar und dann nochmal fünfmal die 20. Also dann ist er auch der verdiente Sieger. Ich finde, dieses Jahr haben sie sich ja eh schön aufgeteilt. So, es gab jetzt nicht einen Springer, der alles gewonnen hat. Es haben dann doch viele Springer so ein paar große Ereignisse mitgenommen, wie dem Dombrioz Weltmeister auf der Großen. Er hat die 4-Schanzentournee gewonnen. Dafür hat er Dombrioz noch die kleine Kristallkugel beim Skifliegen gewonnen. Wellinger gewinnt die War Air. Also, das fand ich auch mal ganz schön.
Absolut, da kann ich dir im Großen und Ganzen nur recht geben. Und wer ja am Sonntag schon gar nicht mehr Teil des Wettkampfgeschehens war, allerdings auf eigenen Wunsch, war Michael Heiböck. Der hat ja vor einiger Zeit schon bekannt gegeben, dass er an diesem Wochenende seine Karriere beenden wird auf seiner Lieblingsschanze. Und ich durfte jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit den Tagen nicht durcheinander komme. Am Freitagmorgen, genau, war es, ein kleines Interview mit ihm machen. Hat er sich nochmal eine Viertelstunde Zeit genommen, haben wir so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und ich habe ihn da so wahrgenommen, wie die letzten Jahre eigentlich auch, also total bodenständig, total authentisch, hat das alles sehr gut einzuordnen gewusst und auch gesagt, ja, meine Sportlerkarriere hängt jetzt nicht daran, ob ich nächstes Jahr nochmal zu den Olympischen Spielen darf. Und wie er sich heute verabschiedet hat, vor allem mit diesem sehr, sehr schicken Sprunganzug, wie ich finde, also diese Kombination aus Trachtenhemd und Jeans, das fand ich schon klasse. Und da haben sie mir auch nochmal schön viel Fahrt gegeben, dass er sich nochmal so richtig austoben konnte. Und das waren sehr, sehr schöne Bilder, die da hinaus in die Welt transportiert wurden.
Ja, ich kenne ja auch Michi, also was heißt kennen, aber wir waren damals zu COC-Zeiten doch ab und zu zusammen unterwegs und von daher kenne ich ihn, habe immer auch verfolgt, so auch jetzt noch. Man hat ja dann doch ein paar Sportler, die man noch ein bisschen anders verfolgt. Und auch was er so mitten in der Saison geleistet hat, Chapeau, war ja auch kurz davor, nochmal einen Weltcupsieg zu erringen. Ich hatte das Gefühl, ein bisschen war dann vielleicht auch die Luft raus, wo er dann gesagt hatte, er hört dann auf. Irgendwie lief es dann nicht mehr ganz so zusammen, aber ist natürlich auch im österreichischen Team extrem schwer. Also in jedem anderen Team wäre er, glaube ich, in der WM-Mannschaft auch beim Teamspringen gestartet. Und ich denke, er sieht aber auch, wie schwer es ist, in Österreich dann überhaupt ein Teil der Nationalmannschaft zu sein und den Weltcup zu starten. Und er hatte ja auch viele gesundheitliche Probleme, gleich in den letzten Jahren, ich glaube, öfters mit seinem Rücken. Und da wird vieles zusammengelaufen sein. Und ja, er hat zwar noch mal mehr Fahrt bekommen heute, aber man muss trotzdem erstmal noch so einen Sprung machen, wo man weiß, wir kommen ja nachher vielleicht noch auf den anderen dann zu sprechen aus deutscher Sicht. Erstmal trotzdem so einen Sprung zu machen. Es hätte ja auch sein können, er fliegt nur auf die 193 oder, aber dass er dann noch mal so einen raushaut. Und finde ich sehr schön, muss ich auch wirklich, sage ich mal, Jury, FIS, wie auch immer, loben, Veranstalter, dass sie dann doch die Möglichkeit geben, solchen Athleten so einen Abschied zu feiern. Und war ja dann auch für gerade für die eigenen Athleten, die österreichischen Athleten, natürlich dann auch ein bisschen mit Stress verbunden, dass sie ihn, Michi noch verabschiedet haben und dann eigentlich noch zum zweiten Durchgang. Hochschöne Geste. Und hat er Michi auch verdient. Ich denke, er wird dem Team fehlen, weil er doch, denke ich, ein sehr fairer Sportskamerad war. Und irgendwie bei ihm hatte ich immer das Gefühl, er war immer so nah dran, auch den, also den ganz, ganz großen Durchbruch zu haben. Und irgendwas hat ihn dann immer ein bisschen zurückgeworfen. Und er war lange Zimmerkollege vom Krafti und ich glaube, das war vielleicht auch manchmal nicht so einfach, das immer so mitzuerleben, aber er war da, glaube ich, wirklich so ein fairer Sportsmann und ich fände auch, wie er heute da sich verabschiedet hat. Ja, ich denke, es ist wirklich ein feiner Charakter und wird auf jeden Fall fehlen.
Definitiv, kann ich nur so bestätigen und ja, was er selber dazu zu sagen hat, das verlinke ich euch dann auch sehr, sehr gerne. Könnt ihr natürlich reinlesen. Da sind wirklich schöne, schöne Dinge, die er da sagt und mal ja so einen Blick drauf wirft, wie das eigentlich auch bei denen so zwischenmenschlich läuft. Und was du sagst, dass er es überhaupt geschafft hat, so lange sich in diesem Team zu halten, das ist eigentlich die größte Leistung, mal abgesehen von irgendwelchen Ergebnissen, weil wir alle wissen, was die für einen Springerpool haben und dass er dass so lange so eine beständige Größe war und jetzt wirklich einen richtig guten Zeitpunkt findet, damit abzuschließen, das nötigt mir sehr viel Respekt ab. Das fand ich echt klasse, fand ich sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zu einem zweiten großen Ding, was sich nur unmittelbar kurz nach diesem Interview, was ich mit Michi Heiberg hatte, ereignet hatte, nämlich die verkündete Trennung von Thomas Thurnbichler und der polnischen Weltcup-Mannschaft. Er ist ja mit dem heutigen Tage quasi ja, seines Amtes enthoben, wenn man das so nennen möchte. Es wurde am Donnerstagabend die Einladung zu einer Presserunde verschickt im Teamhotel der Polen. Da wusste man schon so, okay, da wird es jetzt was relativ Großes geben. Und dann ja, wurde in einem kleinen Kabuff, möchte ich das fast nennen, versammelte sich dann die Journalie auf engstem Raum und es wurde erklärt, dass sich die Wege zwischen Thomas Thurnbichler und dem polnischen Weltcup-Team, die Betonung ist in dem Fall wichtig, jetzt mit Saisonende trennen werden und sein Nachfolger wird sein bisheriger Assistent Maciej Maciusiak. Und ja, wenn man die Polen an diesem Wochenende so hat springen sehen, nachdem diese Trennung verkündet wurde, dann muss man wohl oder übel festhalten, ist es für beide Seiten irgendwie so eine Art Befreiung gewesen.
Ja, was da jetzt genau alles ablief, ich denke mal, auch ein gewisser Herr Stöckel hat ja nicht umsonst nach einem Jahr wieder aus Polen, sage ich mal, den Rückzug genommen. Ich muss wirklich sagen, was der Thurnbichler trotzdem geleistet hat. Er ist ja noch ein sehr, sehr junger Trainer, das darf man ja nicht vergessen. Das erste Jahr lief ja super gut und ich glaube, er hat auch super viele gute Ideen, aber er war irgendwie in Polen nicht gehört worden oder sind so viele, die da mitreden. Ich glaube, er wollte auch wirklich was schaffen, dass man schon auch hinter den älteren Athleten oder die jetzt immer vorne mit dabei waren, was aufzubauen, aber er hatte irgendwie keine Chance. Man muss ja auch überlegen, er ist, glaube ich, sogar nach Krakau extra gezogen. Also er war mit wirklich Herzblut dabei, nicht wie vielleicht manche, was man ja heutzutage auch machen kann, sagt, er bleibt in Österreich, lebt da und trifft sich alle paar Wochen mit der polnischen Mannschaft. Er hat ja wirklich alles dafür gegeben und ich fand eigentlich Respekt, dass er dann heute und gestern eben noch die Athleten so abgewunken hat und so betreut hat. Er hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, dann fahre ich, dann macht es gleich der Trainer, der dann nächstes Jahr wird. Also muss man auch mal, also das ist ja auch eine gewisse Art von Größe und Ja, aber wie es jetzt wirklich alles war und wer da wie, ich glaube, es ist gerade nicht leicht, in Polen Cheftrainer zu sein. Vielleicht brauchen sie auch einen, der aus ihren Reihen kommt, sage ich mal. Und ja, ich denke aber, er wird seinen Weg gehen. Ich denke, den werden wir so, also ganz schnell wieder in irgendeiner anderen Mannschaft sehen. Vielleicht nicht als Cheftrainer, aber ich glaube, er hat sich schon in der polnischen Mannschaft, sage ich mal, gut für sich geworben. Und ich denke, das war nicht sein letzter Trainerposten.
Definitiv. Also was das Fachliche angeht, ist er über jeden Zweifel erhaben. Auch ihn konnte ich länger sprechen am Donnerstag nach der Qualifikation und da hat er mir gegenüber schon angedeutet, dass es überhaupt offen ist, ob er seinen Vertrag erfüllt. Der wäre ja eigentlich noch bis nächstes Jahr nach Olympia gegangen, so wie man das halt macht mit diesen olympischen Zyklen. Und da hat er mir aber auch schon gesagt, ja, selbst wenn es jetzt in Polen nicht weitergeht, er hat Angebote aus anderen Ländern und von anderen Personen. Dementsprechend machte er sich da keine Sorgen. Ich finde auch, dass er sich sehr hochanständig verabschiedet hat. Ich habe ihn vor allem dafür bewundert, wie geduldig er gegenüber den Medien immer war. Also er ist nach jedem Wettkampf wirklich, also das ist jetzt nicht nur in Planica, sondern die gesamte Saison immer in die Mixed Zone gegangen, was nur die wenigsten Trainer überhaupt machen, und hat der Journalie die Dinge dargelegt und ist da wirklich transparent immer gewesen und ja, hätte sich unterm Strich mehr Rückhalt gewünscht seitens des Verbandes und seitens der Springer, wo ich jetzt nach dem, was ich dieses Wochenende so gehört habe, sagen muss, dass die charakterlich da leider nicht so viel Größe bewiesen haben wie er an diesem Wochenende. Aber ich kann ihn dann auch verstehen, dass er dann gesagt hat, zum Glück ist es dann jetzt endlich auch vorbei. So ehrlich darf man an der Stelle dann auch sein, meiner Meinung nach.
Ja, eigentlich waren ja auch für mich immer das polnische Team schon sehr sympathisch, aber irgendwie hat es die Saison ein bisschen dann, ja, sag ich mal, wenn man so möchte, Minuspunkte für mich, sag ich mal, so gegeben. Also irgendwie, ich glaube auch, kam es doch, ich meine, er hat auch alles gewonnen, aber mit seinem Weg, den er da gegangen ist, ja, ich weiß da zu wenig, aber irgendwie kam es nicht immer so gut rüber. Und ja, und wenn es er schon so angedeutet hat, so ein bisschen, der Thornbichler, dann, ja,
Ja.
war es, glaube ich, auch nicht einfach und ich bin gespannt, wie sie nächstes Jahr, aber jünger werden sie eben auch nicht und irgendwann ist dann, glaube ich, auch mal die Zeit vorbei von jedem Athleten. Vielleicht überraschen sie uns nochmal, weil ich meine, wieder kam es doch, der ist jetzt wieder wirklich gut geflogen in Planitzer, aber man wird sehen, ob das dann auf Dauer so sein wird und was dann wirklich sich ergeben wird, weil er hat ja auch gezeigt, dass er unter dem Thornbichler gut gesprungen ist, also
Ja. Ja,
ja.
und es spricht dann auch Bände, wenn eben jener Turnbichler sagt, sein bisheriger Assistent und jetziger Nachfolger dann, das ist der Einzige, der die Situation überhaupt handeln kann. Also, dass es da keinen anderen mehr gibt, dem man das überhaupt zutraut, die Polen aus diesem Schlamassel, wenn man es denn so nennen möchte, zu führen. Das spricht er dann auch irgendwo für sich. Wenn gleich mal sagen muss, jetzt die Leistung an diesem Wochenende, wie gesagt, braucht man gar nicht lange drüber reden, dass das mehr als in Ordnung war, was sie da abgeliefert haben. Also
Aber ich glaube, das ist ja das Problem. Dann läuft es mal
ja.
wieder und dann macht man wieder die Tür zu für alles Neue oder auch für neue Athleten.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja das, was er vielleicht auch kritisiert hat und was er ja da probieren wollte, auch mal wieder neue Athleten ranzubringen. Ich glaube, vielleicht wurde sich letzten Jahre auch zu viel auf die Älteren nur konzentriert. Und wir haben ja eh ein super Team und brauchen auch niemand anders, hat man manchmal das Gefühl. Da muss man ja wirklich sagen, wie das eigentlich Österreich handelt mit der Masse an Auswahl. Wenn wir dann sehen, da kommt auf einmal ein Müller ums Eck, der auch
Ja.
zufällig mitspringen darf, weil er hat gar nicht von seinem Glück gewusst und macht heute auch personal best. Und ich weiß jetzt gar nicht, was für Platzierung, aber auf jeden Fall eine sehr gute Platzierung.
Jetzt sind da ja.
Den musst du ja fast dann mit ins A-Team nehmen und dann will noch ein gewisser Herr Huber zurückkommen. Und ich denke mal, das hat auch der Michi gesehen nochmal. Aber wenn man sieht, wie das Österreich handelt und ja, da rauszukommen, wird nicht einfach für die Polen.
Ja, und wenn wir auf das Team schauen, dem wir logischerweise zumindest geografisch am nächsten sind. Deutschland könnte man zumindest in mittelfristiger Zukunft eine ähnliche Befürchtung haben, weil da dünnen sich die Reihen ja jetzt auch mehr oder weniger aus. Aber ich muss auch da sagen, mit so einem Saisonabschluss habe ich nicht gerechnet. Also was die deutschen Skispringer hier nochmal geleistet haben, das fand ich wirklich klasse. Vor allem der zweite Platz im Teamwettbewerb hätte ich nicht mitgerechnet. Also Podium vielleicht, ja, aber dass sie Zweite werden, die Slowenen schlagen, wirklich stark. Andreas Wellinger ist ein enorm starkes Wochenende geflogen. Da war kaum mal ein schlechter Versuch dabei. Auch Piers Paschke hat es echt nochmal rausgerissen zum Schluss. Karl Geiger konstant. Und über den vierten Namen sprechen wir gleich noch. Also unterm Strich kann man sagen, sie haben vielleicht nicht ganz die Parabel geschafft, was die Form angeht, aber sie haben jetzt zum Schluss nochmal einige Ausrufezeichen gesetzt, die DSV Adler.
Ja, vor allem der Andreas Wellinger ist ja, glaube ich, noch Dritter dann geworden im Gesamtweltcup der Skiflieger. Er hat ja zum Schluss noch die Roya gewonnen, aber auch der Pius, auf einmal ging es wieder. Auf einmal, wie wenn vielleicht ein bisschen der Rucksack jetzt leichter geworden ist und auf einmal das, was sie 2 Monate nicht hinbekommen haben, hat er auf einmal wieder hinbekommen und hat ja dann auch die 1000-Punkte-Marke sogar geknackt. Es war noch eins runtergerutscht durch den Angel. Nee, wer ist Vierter geworden?
Oh, da erwischt mich
Vergesse ich.
jetzt auf dem
Ja,
falschen
aber auf jeden Fall ist
Fuß.
er Fünfter geworden, ist nochmal eins abgerutscht, aber trotzdem die 1000-Punkte-Marke geknackt. Karl Geiger auch, Verlass, wie immer. Und die können auf jeden Fall auf das Team aufbauen, weil ich glaube, wenn jetzt nicht, na gut, man muss gucken, was jetzt sich wieder materialtechnisch ändert, aber wenn sich jetzt nicht ganz grob was ändert, glaube ich, haben die Deutschen jetzt so da ihre Schräubchen gefunden, an die sie drehen mussten. Und ja, ich meine, sie sind ja nicht umsonst Zweiter in der Nationenwertung. Und wenn wir sehen, wie der Pius zum Anfang gesprungen ist und jetzt können wir ja auf ihn zu sprechen kommen, wenn man weiß, wer jetzt aufhört und was er eigentlich noch an dem Wochenende geleistet hat, also Markus Eisenbichler. Respekt und aber auch Respekt vom Trainer, dass sie ihm die Möglichkeiten geben, wirklich an letzter Stelle beim Teamwettbewerb zu springen. Also, dass er wirklich dann auch seinen würdigen Abschied oder Abschlusssprung bekommt. Das ist ja auch, hätten vielleicht nicht alle Nationen gemacht. Ja, und er weiß, er macht seinen letzten Sprung. Es geht noch um Platz 2 oder 3 und haut dann eigentlich noch so einen raus. Also, wo er im Einzel noch ein bisschen überpaced ist am Freitag, der Eiser im zweiten Sprung, macht er 2 super konstante Flüge und war auch super anzusehen, war sehr emotional, fand ich, der Abschied, auch wenn es natürlich dann relativ kurz war, weil es ja weitergehen musste. Aber das fand ich halt schön, dass die FIS das so zulässt, auch bei ihm. Und ja, ich glaube, besser hätte er sich seinen Abschied nach der Saison auch nicht vorstellen können, dass er überhaupt das nochmal schafft, da mitzufliegen. Ich glaube, man hätte es ihm schon ermöglicht, wie jetzt zum Beispiel für Michi Heiberg, dass er da hätte Vorflieger sein können und dass man ihm nochmal mehr Fahrt gibt. Aber er hat es ja eigentlich nochmal aus eigener Kraft ins Team geschafft und dann wirklich richtig, richtig gut. Also hat er ja wirklich zu Recht seinen Startplatz gehabt. Und den haben sie jetzt nicht nur einfach dann, sag ich mal, mitgenommen.
Ja, definitiv. Und es hätte sogar für den heutigen Wettkampf, also jetzt am Sonntag, im Gesamtweltcup, hätte er nur einen Springer noch hinter sich lassen müssen. Dann wäre er sogar noch in die Top 30 gekommen.
Das
Also
gibt's ja gar nicht.
hätte er
Nicht
seinen, jetzt
überpaced.
muss ich gerade nachgucken, genau,
Ich
wie
habe
das.
193 ist er gesprungen, nur am
Ja,
Freitag da.
er war Elfter nach dem ersten Durchgang. Hätte er die Position gehalten oder wäre, weiß ich nicht, 15. oder sowas geworden, wäre sich's noch ausgegangen, aber.
Ah, da wird er sich am meisten geärgert haben. Aber vielleicht war es fürs Teamspringen dann gut. Also vielleicht konnte er da dann, ja, hat er dann doch den guten Abschied bekommen. Und ich sage ja, also großen Respekt, dass sie ihn dann wirklich an vierte Stelle einsetzen. Also
Ja.
ja, sehr schön für ihn. Und jetzt ist leider die Zeit auch vom Eisei vorbei. Ja, sind schon ein paar große Namen jetzt gegangen, die wir jetzt jahrelang verfolgt haben. Und wenn man sieht, was er auch alles gewonnen hat, ja, wird auch auf jeden Fall fehlen.
Definitiv. Und wir haben uns zwar enorm schwer getan, weil wir uns im Vorfeld gesagt haben, ja gut, hinsichtlich des Adlers der Woche kommen wir eigentlich nicht an Domen Prioz vorbei, weil das so ein außergewöhnliches Ereignis ist, aber quasi so den Adler fürs Lebenswerk, könnte man ja sagen. Solche Preise werden ja auch gerne mal verliehen. Geben wir eben in dieser Woche Markus Eisenbichler, auch weil uns der Lugi eine sehr, sehr schöne Nachricht geschrieben hat. Er hat geschrieben, er hat dem Skispringen in den letzten Jahren ein Gesicht gegeben, gezeigt, was es heißt, wieder aufzustehen und weiterzukämpfen. Ich gönne ihm dieses Gefühl vom heutigen Sprung, also da geht es um den Samstag, das ihm für immer als Abschied in Erinnerung bleiben wird. Und ja, er selber hat ja im Vorfeld gesagt, ach, er malt sich da gar nichts aus oder so. Es wird schon so kommen, wie es kommen soll. Und genauso hat sich ja dann auch angefühlt am gestrigen Samstag. Und der junge Mann hat auf jeden Fall seinen Spaß noch gehabt, nicht nur auf der Schanze, sondern danach noch auf der legendären Teamparty. So viel kann man, glaube ich, an der Stelle verraten. Das war ja auch in den Social Media zu sehen und das sei ihm wirklich von Herzen gegönnt. Man hat ja auch so das Gefühl gehabt, jetzt, nachdem diese News mal raus war, ist er irgendwie befreit gewesen auch. Also er ist ja auch anders gegenüber den Medien aufgetreten und hat seinen Spaß gehabt und es wirkte nicht mehr so verbissen und verkopft. Und ich glaube, da ist er dann wieder quasi er selbst gewesen und musste sich nicht irgendwie bändigen oder oder
Sich
zwingen, jetzt
beweisen vielleicht auch.
auf die
Also
Zähne zu beißen oder so, ja.
ja, und ich denke, er wusste, er kriegt noch das Abschiedsfliegen in Planitzer. Das war auch wirklich schön, die Entscheidung, dass sie ihn nochmal so ins Weltcup-Team überhaupt zurückgeholt haben, also schon vor Planitzer. Und ja, ich sage ja auch, letztes Jahr Peter Preuß habe ich ja auch geschwärmt. So richtig, der Knopf ist ja dann auch aufgegangen, wo er gesagt hat, er hört auf. Also irgendwie ist bei manchen Sportlern ist es vielleicht eher, dass dann das Gegenteil passiert, aber irgendwie sind alle befreit aufgesprungen dann.
Definitiv, ja. Dann sollten wir auf jeden Fall noch ein Wort über einen deutschen Adler verlieren, der zwar vor Ort war, aber sich relativ kurzfristig dann doch gegen eine Teilnahme entschieden hat, nämlich Philipp Raimund, der bis heute noch keinen einzigen Flug auf dieser großen Flugschanze der Letanica Bratov-Goришек, wie sie so schön heißt, gemacht hat, eben weil sie so ja herausfordernd, anspruchsvoll ist und das mit seiner Höhenangst eben aktuell noch nicht vereinbar ist. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine gesunde Selbstwahrnehmung. Das nötigt mir allergrößten Respekt ab, dann zu sagen, wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle und mir das nicht zutraue, dann mache ich es auch einfach nicht.
Ja, ich habe das gar nicht so gewusst, dass er da wirklich so Probleme hat, weil er ist ja auch Ski geflogen woanders, also war mir jetzt gar nicht so bewusst und weil er es ja doch, weil viele auch gesagt haben, mit Höhe, ich sage, ich habe jetzt keine Höhenangst, aber so von wo oben runterschauen, ich glaube, das machen die wenigsten Menschen gerne. Also es ist ja immer ein ungutes Gefühl.
Ja.
Man sagt ja immer, beim Skispringen guckt man ja zum Glück nicht genau runter, sondern fliegt ja irgendwie mit den Hang und die Schanze ist ja auch eher so im Berg integriert, also ist jetzt nicht so ein großer Turm wie jetzt vielleicht Oslo, obwohl das ja eine relativ kleine Schanze ist. Ja, aber wer weiß, was da der Auslöser mit war. Und vielleicht war auch jetzt einfach auch der Akku dann alle, um zu sagen, das mache ich jetzt auch noch zusätzlich. Und ist ja jetzt auch kein Beinbruch, sage ich mal. Auch Glück für ihn, dass es jetzt vielleicht keine Skiflug-Weltmeisterschaften dort gegeben hat dieses Jahr oder ähnliches. Und vielleicht mit den Jahren, er wird da bestimmt auch dran arbeiten, dass er dann da vielleicht im Plan jetzt mal fliegen kann. Und wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Deswegen ist er ja kein schlechter Athlet.
Nee, überhaupt nicht. Und er ist ja längst nicht der Einzige, der sowohl unter Höhenangst leidet, als auch dann sagt, nee, also auf dieser Schanze agiere ich jetzt eben nicht. Also wenn wir uns erinnern, Marius Lindwig war, glaube ich, sogar die Skiflug-WM 2020 während Corona, hat ja auch von sich aus verzichtet, weil er sagte, er fühlt sich jetzt auf der Anlage nicht wohl. Auch von Andreas Wank wussten wir ja seinerzeit, dass der unter Höhenangst leidet. Bei Daniel André Tande war das auch immer mal wieder ein Thema. Jakob Janda, auch seinerzeit ja ein überragender Skispringer, aber auch der hat seine Probleme damit gehabt. Also es ist gar nicht so selten, wie man vielleicht meint. Und nee, deswegen, wie gesagt, größten Respekt davor, vor dieser Selbsteinschätzung. Und also klar, ich kann mich jetzt nicht reinversetzen, wie es ihm da geht, aber ich muss schon sagen, ich habe einige Schanzen in meinem Leben von oben bis unten gesehen. Und wenn du da oben in Planitzer bist, auch wenn die Schanze ja keinen Turm hat, jetzt im klassischen Sinne, das ist natürlich schon brutal, wenn du da runterschaust. Also da musst du wirklich Herr deiner Sinne sein, wenn du da runterspringst, auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ist ja auch das letzte Springen an sich gewesen in der Saison. Die Saison fand ich war brutal lang, auch wenn sie natürlich die 2 Wochen da mal Pause hatten, in Anführungsstrichen. Die Jungs haben ja trotzdem weiter trainiert. Und also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass so spät mal so ein Skifliegen noch war. Gab es bestimmt schon, aber dieses Jahr kam es mir extrem lang vor.
Ja, vor 2 Jahren hatten wir, da sind wir sogar am 1. April noch Ski geflogen. Das war
Ja,
kein
siehst du dann,
April-Scherz. Ja,
aber
ja, ja.
ja, es ist dann schon sehr ausgereizt und ich glaube, ich
Total.
glaube, es reicht jetzt auch, aber für manche Athleten, wirst du ja vielleicht auch noch mal gleich zu sprechen drauf kommen, reicht es auch noch nicht ganz, wie es scheint, weil da gibt es ja nächstes Wochenende noch so einen Show-Wettkampf.
Ja, bevor wir darauf sprechen, möchte ich auf jeden Fall noch positiv hervorheben, anders als im letzten Jahr, wo wir ja wirklich ein Sturzfestival, ein Verletzungsfestival noch gesehen haben. Das ist uns in diesem Jahr zum Glück erspart geblieben. Also die Mängel, die es da letztes Jahr gab, die haben sie trotz des deutlich schlechteren Wetters echt gut behoben. Also die Schanze war sehr gut beieinander, muss man sagen. Sie haben auch die Probleme, die es letztes Jahr noch mit der damals ganz neuen Anlaufspur gab, dass die nicht so richtig abgezogen hat und ein bisschen gerattert hat, das haben sie auch in den Griff bekommen. Also da muss man sagen, da hat der Veranstalter auch wieder seine Klasse unter Beweis gestellt. Deswegen gut ab. Und das hat ja sicherlich auch dafür gesorgt, dass wir so viele Personal Bests erleben durften, wie du schon einige Male erwähnt hast in dieser Sendung. Und natürlich noch weitere Landesrekorde, abseits von Slowenien. Wir haben den von Arti Algro, dem Esten, haben wir gesehen. Wir haben den nur italienischen Landesrekord gesehen. Und einem der wohl jüngsten Skispringer, die über 200 Meter geflogen sind, nämlich Hector Kapustik aus der Slowakei. Die hatten bis dato noch keinen Landesrekord über 200 Meter. Und der ist das gleich im ersten Training geflogen am Donnerstag. Also kommt auf die Schanze, die er noch gar nicht kennt, sein allererstes Skifliegen überhaupt, und fliegt da gleich mal 200 Meter als 18-Jähriger. Also das war auch noch eine schöne, schöne Randgeschichte, die wir da erleben durften.
Ja, war wirklich ein tolles Wochenende. Also gerade heute der Tag auch kaum Unterbrechung, also heute kaum Unterbrechung. Es ging eigentlich wie am Schnürchen. Deswegen konnte man auch alles so, sage ich mal, die Extras machen. Und es war auch ein relativ fairer Wettkampf, vor allem heute. Ja, das war sehr schön. Also wir haben das ja auch schon anders erlebt und ja, keiner noch gestürzt. Ich sag mal, mit Dom Prez, das hätte ja auch anders ausgehen können oder mit einem anderen Springer. Da hat wirklich auch viel zusammengepasst und hat
Ja.
viel Mut von vielen bewiesen, auch von seinem Trainer, dass er sagt, ich traue denen das zu, der macht das da. Weil ich habe schon gedacht, wo der ohne den, sag ich mal, ohne den Wackler raus ist, dachte ich, nicht, dass es jetzt noch böse ausgeht.
Ja, definitiv. Ich hatte sogar noch mehr Bedenken. Es müsste der zweite Durchgang gewesen sein bei Alexander Snischtschow, der ja dann so ins Trudeln geraten ist und die Ski wirklich hin und her gezappelt haben und er aber einfach stumpf drauf geblieben ist und weitergemacht hat. Das war auch so ein kleines Highlight heute, definitiv.
Ja, ich glaube, mit dem Aufwind hätte Domen, glaube ich, komplett zerstört. Oder hätte dann
Ja.
rausgehen müssen und hätte, wäre vielleicht auch die 254,5 gesprungen, aber hätte den nicht stehen können. Das ist ja immer
Ja.
das, mit welcher Flugkurve komme ich rein. Und das sind ja dann immer diese Springer, zum Beispiel der Jan Hörl ist ja so einer, der eher aus einer hohen Flugkurve kommt. Für den wird es dann eben extrem schwer.
Und was wirklich ein krasser Faktor war, den du aber auch vor Ort nochmal deutlich stärker wahrnimmst als jetzt am TV-Bildschirm, du merkst, sobald die Sonne nur so ein bisschen durchscheint, wie krass sich die Thermik an diesem Hang verändert und wie sehr sie dann solche Flüge auch begünstigt. Es gab ja in den Tagen davor, auch wenn das ja relativ normale Wettkämpfe waren, gab es da zwischendurch auch so Flüge, die so ein bisschen aus der Reihe getanzt haben. Da wusstest du genau, ah, zack, jetzt hat da mal wieder einer so ein bisschen Luft von unten bekommen. Das ist mir an keiner anderen Schanze bisher so krass aufgefallen wie jetzt an dieser hier. Aber spricht er irgendwo auch so ein bisschen für die Besonderheiten, für die Eigenheiten von Planitza?
Ja, und wir sind ja jetzt auch am Ende des Winters angekommen, eher Anfang Frühling. Und dann weiß ja jeder, dass die Thermik sich extrem verändert. Deswegen ist das vielleicht auch an der Schanze so extrem, weil das Springen eben so spät dort ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Skiflug-WM war, wie da die Bedingungen waren. Aber das müsste ich nachgucken,
Das war im Dezember
ob
sogar.
es da so extrem war. Ich denke mal, es hängt schon auch mit dem Zeitpunkt zusammen. Und
Ja.
deswegen war es ja heute so ein schönes Skifliegen, weil die Sonne eben ein bisschen rausgekommen ist. Und man hatte da ja schon ganz andere Springen. Es hätte ja auch sein können, zwar haben die Zuschauer dann Topwetter, aber für die Athleten ist es fast zu viel Aufwind.
Definitiv, ja. Und das ist ja auch was man seitdem es die Schanzen da gibt, also jetzt seit bald 100 Jahren, ja seinerzeit schon mit berücksichtigt hat, dass man da wirklich die Hanglage quasi ausgekundschaftet hat und geschaut hat, wie sich da verhält, dass es einigermaßen berechenbar ist, weil man sich dieser Thematik eben bewusst war. Ein Wort noch zu den Zuschauern, weil du das Stichwort gerade reingeworfen hast, waren von den Zahlen her tatsächlich ein bisschen unterwältigend sogar, aber es hat natürlich auch mit dem Wetter zu tun gehabt. Also gestern, was waren die Zahlen? Ich glaube, knapp 19.000 oder so. Und ich habe das da auch schon ausverkauft erlebt mit 35, weil das eigentlich so ein bisschen fast schon Nationalfeiertag ist mit dem Teamspringen. Hat den Veranstalter jetzt nicht unbedingt in die Karten gestellt, aber diejenigen, die da waren, die haben da wirklich für tolle Atmosphäre gesorgt. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dorthin zu fahren, macht das auf jeden Fall. Ihr erlebt da unvergessliche Tage. Am besten kommt ihr schon am Mittwoch und nehmt dann halt das komplette Programm mit Donnerstag mit der Quali und dann mit den Wettkämpfen von Freitag bis Sonntag. Das lohnt sich definitiv. Also egal, ob ihr jetzt Casual-Fans seid, Hardcore-Fans oder beruflich die Möglichkeit habt, dorthin zu fahren, das ist eine Riesengaudi. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, Uli, dann ist die Weltcup-Saison hiermit beendet. Aber du hast ja schon angedeutet, dass es da noch ein kleines Special-Event gibt am nächsten Wochenende, nämlich in Zakopane in Polen, organisiert von der dortigen Red Bull-Firma, vom dortigen Red Bull-Zweig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das offiziell heißt, aber auf jeden Fall haben dort einige Skisprunglegenden Fünferteams zusammengestellt und die sollen in zwei Durchgängen, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, möglichst nah an die 1000 Meter erfliegen. Das Ganze ist in so einem Draft-System erfolgt, also dass man gewisse Töpfe hat und jede dieser Skisprunglegenden, also Martin Schmidt zum Beispiel, Andreas Goldberger, Adam Marwisch und wer da sonst noch alles dabei ist, konnten ihre Teams dann zusammenstellen. Das ist mal ein ganz anderer Wettkampf, ja, natürlich dann logischerweise auch nationenübergreifend. Bin ich mal gespannt, wie das wird, aber du hast im Vorfeld auch schon zu Recht angemerkt, dass die Trainer sicherlich nicht ganz so happy drüber sein werden, dass es nach der Saison dann jetzt noch so eine Veranstaltung gibt.
Ja, ich denke auch, weil die Saison echt lang war. Ich meine, ich kann auch die Athleten verstehen, die da jetzt noch hinfahren, aber jetzt nach so einem Wochenende sich da nochmal so, ja, da nochmal so zu sammeln und dann das noch mitzunehmen. Ich denke, es wird auch gut gezahlt, schätze ich mal, sonst würden sie sich das nicht antun.
Bestimmt,
Aber
ja.
klar, der Winter ist fast vorbei. Es wird, glaube ich, auch nicht einfacher von den Bedingungen und ja, kann man nur hoffen, dass es wirklich ein gutes Event wird und dass es nicht da noch zu Verletzungen, kommt. Das hatte man ja auch schon alles erlebt, dass genau dann bei solchen Sachen
Ja.
noch zu doofen Stürzen kommt, weil der Körper natürlich auch irgendwo jetzt mal am Limit ist und ja, irgendwo auch mal jetzt die Saison gut ist. Aber
Ja.
es wird schon sein Hintergrund sein, vielleicht für den Skisprungsport auch gut, eine gute Werbung. Vielleicht auch für die Polen, um da nochmal neue Talente dann zum Skispringen zu begeistern. Ja, ich denke, es wird am Rande laufen. Viel werden wir, glaube ich, nicht davon mitbekommen, denke ich. Jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, ja.
Ja. So, auf jeden Fall, ich find den Ansatz ganz spannend. Das lockert die Geschichte so ein bisschen auf, weil wir ja doch, sagen wir mal, was die Formate gerade im Weltcup angeht, ist es ja doch relativ eintönig. Also da gibt es nicht so viel Varianz. Deswegen bin ich zumindest gespannt, wie dieser Modus funktioniert, den sie sich da ausgedacht haben. Und dass mal Springer zusammenspringen, die man sonst logischerweise nie zusammenpacken würde, das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant. Also vielleicht ist es ja eine Art Modell. Versuch für die Zukunft, dass auch die FIS da so ein bisschen offener wird, was die Formate angeht. Wäre ja nicht das erste Mal, dass dieser Getränkekonzern durchaus einen Impact auf die Skisprung-Szene hat. Hashtag größere Flugschanzen. Da können wir uns in den nächsten Wochen und Monaten auf News einstellen. So wie ich das vernommen habe, ist es relativ gesetzt, dass der maximale Höhenunterschied zwischen Schanzentisch und Auslauf jetzt vergrößert wird, ein Jahr nach diesem Red Bull-Versuch auf Island mit Ryoyo Kobayashi, sodass wir vielleicht schon in relativ naher Zukunft noch größere Weltrekordweiten erleben dürfen, als wir jetzt an diesem Wochenende erleben durften.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss man trotzdem sagen, die Weite, die der Stefan Kraft oder auch der Peter Preutz und jetzt der Dom Preutz erreicht haben, sind so hoch anzuerkennen, weil die Schanzen einfach da zu Ende waren und vorher keiner so weit gesprungen ist. Und gerade Dom Preutz, es wäre einfach nicht mehr weitergegangen.
Ja,
Also
ja.
wäre die Schanze 10 Meter größer gewesen, wäre auch noch die 10 Meter weiter geflogen, wollte ich damit sagen, oder die 20 Meter weiter mit seiner Form. Deswegen ist das schon also ein sehr herausragender Weltrekord, wenn er vielleicht auch nur ein Jahr hält, wissen wir jetzt nicht, kann nicht in eine Glaskugel schauen. Aber den hat er jetzt und weiter ging es einfach, glaube ich, nicht mehr. Dann wollte ich
Definitiv.
noch, das weißt du bestimmt, Gesamtweltcup, drei Österreicher, gab es das schon mal, das drei aus der gleichen Nation?
Ui, da fragst
Das
du
können
mich
wir ja
jetzt
nochmal, aber
was.
das ist ja auch wirklich was
Ja.
Besonderes, was die Österreicher dieses Jahr geschafft haben. Also da fast alles abzuräumen, schon zur Vierschanzentournee, jetzt wieder, dass der Stefan Kraft, da muss ich auch nochmal zum Stefan Kraft was sagen. Also irgendwie für den gibt es keine schlechte Saison. Irgendwie war
Ja,
er nie
ja.
so richtig dabei, außer bei der Vierschanzentournee, wo er wirklich fast die Vierschanzentournee gewonnen hätte. Und wird dann jetzt noch am Ende Dritter, wo ich glaube, ihn hatte gar keiner so auf dem Schirm, dass er da noch um Platz 3 mitspringt. Also ist auch Wahnsinn, was er die letzten Jahre da zusammenspringt und ja, wie gesagt, es gibt für ihn einfach keine schlechte Saison und das war für ihn bestimmt schon eine schlechte Saison.
Absolut, ja. Und ich musste zum Glück gar nicht bis zur nächsten Sendung recherchieren, ob es das schon mal gab, denn der Kollege Daniel Fettner, der für die Pressebetreuung bei den Österreichern zuständig ist, hat es in seiner Presseaussendung erwähnt. Erstmals in der langjährigen Weltcup-Geschichte fanden sich ausschließlich Springer aus einer Nation am Stockerl, wie die Österreicher so schön
Also
sagen.
es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es das schon mal gegeben hätte.
Ja,
Also ich glaube, das
ja.
hätte man dann irgendwie dann doch mal gewusst oder besonders du.
Ja.
Ja, also dass es vielleicht mal zwei gab, aber drei, also
Ja.
wirklich herausragend. Und dann, wenn man sieht, wie der Gesamtweltcup sich weiter dann auflistet mit Österreichern, wenn man auch weiß, der Manu Fettner war eine ganze Weile aus dem Weltcup raus mit einer Spitzenform, also ja.
Kann man nur sagen, Chapeau. Hervorragende Saison von den Slowenen. Und weil wir es vorhin auch noch hatten, das nachzureichen, Pius Paschke hatte seinen vierten Platz noch an Angela Niszek verloren. Also da
Dann war ich
hattest
doch
du
noch,
den
ja.
richtigen Namen, ja, auf jeden Fall
Aber
erwähnt,
dass er
ja.
dann noch die 1000 Punkte knackt, hat er, glaube ich, auch nicht mehr gedacht. Das ist ja auch so ein
Nee,
bisschen eine
genau.
Schallmauer, die man schaffen
Ja.
muss erstmal. Und
Ja.
ja.
Da sind jetzt mit Gregor de Schwanden und Andreas Wellinger noch zwei Springer knapp dran gescheitert. Gregor de Schwanden 996 Punkte, Andi Wellinger 989, hätte den Schweizer fast noch eingeholt heute. Aber auch das sind natürlich alles Themen, die wir noch in unserem Saisonrückblick ansprechen können, denn erst dann ist natürlich für uns, zumindest in der Flugshow, die Saison offiziell beendet. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt erstmal ein paar Tage uns sammeln. Ich vor allem, weil ich muss sagen, es war ein sehr, sehr anstrengendes, wenngleich sehr schönes Wochenende, aber es hat doch einiges an Körnern gekostet. Und ich hoffe, dass ich jetzt in der nächsten Woche ein bisschen zum Durchschnaufen kommen kann, dass wir euch dann nochmal einen schönen Saisonrückblick präsentieren und natürlich auch nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen, was bei den Skispringerinnen passiert ist. Auch von denen waren ja einige vor Ort. Nika Preuß logischerweise hat dann nochmal ihre Trophäe präsentiert. Auch Eva Pinkelnik habe ich gesehen, sowieso das ganze slowenische Team. Und ja, auch die haben dann nochmal einen schönen Saisonabschluss gefeiert, genauso wie wir jetzt auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende dieser Ausgabe. Hat mich gefreut, dass wir es tatsächlich jetzt an diesem Sonntag noch schnell einrichten konnten. Ansonsten wäre es auch terminlich sehr, sehr schwierig geworden. Und deswegen darf ich mich dafür und natürlich auch wie immer für den schönen Plausch bei dir bedanken, liebe Uli.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute nochmal dabei sein konnte, durfte, weil es ja doch so ein schönes Wochenende war. Und ja, ich hoffe auf weitere gute Sendungen und auch vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die so fleißig uns treu bleiben und immer zuhören und ihre Fragen senden. Und euch auch eine gute Zeit, falls wir unseren Saisonrückblick nicht nochmal hören. Und ja, bis bald. Die Zeit geht ja dann doch schneller.
Das kann man definitiv so sagen. Ja, von meiner Seite aus vielen Dank. Ich habe auch einige von euch hier persönlich getroffen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man nur Instagram-Nachrichten liest oder so. Also wenn dann Leute auf einen zukommen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast. Cool, dass man sich mal begegnet und nicht nur die Stimme hört. Das hat mich sehr gefreut. Ganz besonders österreichische Skispringerin Hanna Wiegele habe ich kennenlernen dürfen an diesem Wochenende. War ein sehr, sehr lustiges Gespräch mit ihr. Und ja, an dich, liebe Hanna, aber auch an alle anderen, herzlichen Dank fürs Dabeisein in dieser kompletten Saison, in dieser Folge auch noch. Und wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall noch zu einem ausführlichen Saisonrückblick wieder. Wann genau, kann ich euch jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Ich werde das dann auf Social Media mitteilen und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch einplanen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, für dabei sein. Erholt euch gut nach dieser langen und anstrengenden Saison und wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall demnächst noch ein letztes Mal zu dieser Saison wieder und bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen. Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.